Lübeck Zwischentöne.
Dein Podcast für Kultur, Leben
und Firlefanz. Herzlich willkommen zu Lübeck Zwischentöne.
Wir sind Bettina und Christian und schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Ja, und der Mai, das ist ein wunderschöner Monat, um auf Entdeckungstour durch Lübeck zu gehen.
Wir nehmen euch mit zu leidenschaftlichem Tanz und einem inspirierenden Musikfest.
Ja, und dann klären wir noch, was der Erfinder von Mullewapp mit Lübeck zu tun hat.
Genau. Und warum sich das Seefahrerviertel rausputzt.
Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid,
na dann kommt doch einfach mit uns. Und jetzt geht es bei uns um Tanz, viel Emotionen und diese Musik.
In Lübeck gibt es nämlich viele leidenschaftliche Tango-Tänzerinnen und Tänzer.
Zu denen wir ja hoffentlich dann auch bald gehören.
Ja, könnte sein. Und es gibt hier auch den Verein Trave Tango. Und der organisiert in diesem Jahr zum zweiten Mal die Tango-Tage Lübeck.
Und da sind natürlich auch Tango-Fans willkommen, die gerade Lübeck besuchen. Los geht es zur Einstimmung am 13. Mai mit dem Film Ein letzter Tango. Und dann folgen 4 Tage und Nächte voller Tanz, Workshops und Live-Musik im historischen Ambiente der Lübecker Altstadt.
Ja, bis einschließlich 17. Mai. Und wir sind jetzt hier in der Hüxstraße. Und zwar durften wir in die Privaträume, wurden wir eingeladen von Alexander Henk, dem Vorstand von Trave Tango, und seiner Partnerin Elmira Fries. Und moin ihr beiden, erstmal schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja, moin moin, herzlich willkommen.
Moin, herzlich willkommen.
Elmira, als wir im Flur standen, da habe ich ja gesehen, du hast da, glaube ich, ganz, ganz viele Tango-Schuhe stehen, oder?
Ja, ganz viele in unterschiedlichen Farben und mit Glitzer. Und Schuhe müssen natürlich passen zu jedem Outfit.
Ja, das ist ja ganz wichtig, das Outfit beim Tango-Tanzen, auch für den Ausdruck, ne? Für die Emotionen auch, ne?
Na klar.
Alex, darf ich fragen, habt ihr euch beim Tango-Tanzen kennengelernt?
Wir haben uns tatsächlich beim Tango-Tanzen kennengelernt, richtig, ja.
Besser kann man sich eigentlich gar nicht kennenlernen, oder?
Das ist richtig, genau.
Ist das so, dass man beim Tango-Tanzen gemeinsam sehr viel übereinander erfährt in sehr kurzer Zeit?
Das stimmt, ja, das stimmt. Also man sollte vielleicht warten und mit dem Menschen, mit dem du Tango tanzen sehr gut kannst, vielleicht nochmal ins Kino gehen oder einmal kochen, bevor man sich entscheidet, zusammen zu bleiben.
Ja, sehr gut.
Ja, das haben wir ja nicht gemacht. Ne?
Nee,
wir lernen jetzt im Nachhinein Tango tanzen.
Wir machen es umgekehrt, so. Sozusagen.
Und Alex, Elmira, wie lange tanzt ihr denn schon Tango?
Also ich habe schon vor sehr, sehr langer Zeit angefangen und das ist jetzt, dann habe ich eine große Pause gemacht und jetzt bin ich ungefähr seit 16 Jahren wieder dabei.
Und Elmira, wie ist das bei dir?
Ich habe vor 14 Jahren angefangen mit dem Tango.
Also ihr seid schon fortgeschrittene, semi-professionell. Wir sind blutige Anfänger. Ich hatte mal in der Tanzschule mit 14, glaube ich, einen Einführungskurs. Da lernt man ja auch Tango. Mhm. Aber wahrscheinlich hat das nichts mit dem zu tun, was wir hier gleich machen werden.
Also ich habe keine Tanzschule besucht, deswegen ich kann gar nicht Tango tanzen 0-0. Aber mir geht es da so, wie vielleicht einigen unserer Hörer und Hörerinnen, die könnten ja dann bei den Tango-Schnupperkursen vorbeigucken. Und ihr habt ja auch da eine Menge Workshops. Kann denn jeder Tango tanzen lernen? Muss ich da irgendwas mitbringen, Alex?
Nein, da muss man gar nichts mitbringen. Man muss nur da einfach den Willen haben, Tango zu tanzen. Und die Tango-Workshops, die Tango-Schnupperkurse, die wir dort anbieten, sind für Leute, die tatsächlich noch niemals Tango getanzt haben und dort die ersten Schritte im Tango machen.
Also dann wären wir da genau richtig.
Nein, und du nicht, du kannst das ja ein bisschen.
Ja Gott, das ist so lange her. Alex, wir sind ja jetzt bei euch in der Wohnung hier, da hast du ja bestimmt auch ein bisschen Musik vielleicht. Könnten wir jetzt eventuell so einen Mini-Tango-Crash-Kurs machen? Wäre das möglich?
Selbstverständlich, kein Problem.
Sehr schön. Dann fehlt also die Musik, die müssen wir jetzt noch haben. Und dann können wir gleich loslegen.
Und wir tanzen jetzt hier mal auf Socken.
Und Tango tanzt man idealerweise im Flur, weil man da mehr Platz hat?
Ja, das ist hier ein sehr schöner, großer Flur. Alex, Elmira, was machen wir jetzt als erstes?
Ja, also als erstes muss man sich natürlich miteinander verbinden in einem Tanz. Also, ihr stellt euch voreinander und umarmt euch.
Okay, das ist einfach. Das ist sozusagen meine Spezialität. Umarmungen.
Ja, ja. Und diese Seite ist offene Seite, also da gebt ihr euch die Hand und verbindet euch auf dieser Seite. Und auf dieser Seite umarmst du deine Tanzpartnerin.
Mhm, okay.
Umarmt, das haben wir.
Genau, jetzt habt ihr euch umarmt und versucht loszugehen. Zuerst, damit man parallel losgeht, muss man erstmal vielleicht den Fußwechsel machen. Und dann geht ihr gemeinsam los. Und zwar, die folgende geht rückwärts und der führende geht vorwärts. Mhm. Genau.
Ich sehe schon, es hat sehr viel mit Intuition auch zu tun, dass man sich so in den anderen hineinfühlt.
Wir sind nicht im Rhythmus. Wir sind beide nicht im Rhythmus.
Ja, doch, ich bin im Rhythmus. Du bist
ich gehe nach hinten, warte. Mhm.
Ich mache jetzt so ein paar verrückte Sachen schon.
Ja, das aus
meinem früheren Leben.
Ja, als Tango-Tänzer.
Als Tango-Tänzer. In Buenos Aires stelle ich mir jetzt gerade so vor.
Ich muss doch zurückgehen.
Ja, du kannst manchmal auch vorgehen. Du kannst ja auch, genau. Kein Mensch sagt, dass der Mann immer der Führende sein muss, oder?
Und dann mache ich das jetzt mal.
Naja, also jeder muss seine Rolle irgendwie ernst nehmen.
Komm, das versuchen wir jetzt eben nochmal.
Also man kann nicht während des Tanzes wechseln von folgendem zum
Das machen wir dann, wenn wir fortgeschritten sind.
Ja, okay. Stimmt. Also wenn, dann später vielleicht. Aber zuerst muss jeder seine Rolle lernen.
Naja, gut. Was sagt ihr jetzt so? Was ist euer spontaner Eindruck? Sind wir hoffnungslose Fälle oder meinst du, da ist noch...
Da könnte was werden, tatsächlich.
Aber Alex, wir müssen noch ziemlich viel üben, oder?
Ja, Übung ist dabei, aber das ist ja auch das Schöne am Tango. Es gibt niemals ein Jetzt kann ich's oder sowas, sondern es gibt immer, man guckt immer nur nach oben und guckt gar nicht, was man schon alles Tolles kann. Und es geht darum, ja, gemeinsam diese Musik zu hören und gemeinsam diese Musik zu erleben. Und das ist es eigentlich.
Praktisch war ja jetzt, wir haben beide auf Socken getanzt, Christian und ich. Alex, was sollte man für Schuhe anziehen, wenn ich jetzt so einen Schnupperkurs mache?
Wir empfehlen da bequeme Schuhe und einfach mit glatter Sohle, weil es wird beim Tango auch viel gedreht und da ist eine glatte Sohle, eine Ledersohle. Empfiehlt sich dann.
Aber ich finde die Socke auch gar nicht schlecht. Man kann so schön rutschen, auch so auf dem Holz hin und her.
Und es macht dann nichts, wenn man sich gegenseitig auf die Füße trampelt, ne?
Es tut nicht so weh.
Ein Vorteil, das ist ein großer Vorteil, ja.
Ja, Leute, sowas könnt ihr auch erleben bei den Tango-Tagen. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Mir hat es jetzt nur dieses kurze Stück, hat mir schon sehr, sehr großen Spaß gemacht.
Ja, auch.
Und es wird nicht nur getanzt, es gibt auch Live-Tango mit dem Quintetto Galván. Und so hören sich diese fünf Musiker an. Und die hören sich auch wirklich toll an.
Die Tango-Tage hier in Lübeck. Es gibt jede Menge Workshops und auch eine Show mit Profi-Tango-Tänzern. Das ist ein Paar, Dulce und Adrian. Und ich würde jetzt von euch beiden gern noch mal wissen, wenn ihr Tango tanzt, Elmira, Alex, was fühlt ihr dann? Was macht das mit euch?
Oh, also das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Es ist eher, dass das Paar für sich tanzt, ganz versunken in der Musik. Man tanzt gemeinsam zur Musik und das ist das Besondere dabei.
Es geht nicht darum, etwas zu zeigen, sondern es geht um die Verbindung, genau um die Kommunikation zwischen den Tanzpartnern.
Habe ich sofort gespürt. Bettina?
Ja, ging mir ganz genauso. Und das könnt ihr auch fühlen, wenn ihr euch auf den Tango einlasst, auf den Tango-Tagen.
Ja, und eine gute Gelegenheit wäre auch eine der sechs Milongas. Das ist ein etwas schöneres Wort für eine Tanzveranstaltung, oder?
Genau, eine Milonga ist eine Tango-Tanzveranstaltung, wo ausschließlich Tango Argentino gespielt wird. Und das Besondere daran ist, dass immer vier Stücke gespielt werden, die einen ähnlichen Musikcharakter haben. Und dann kommt eine Zwischenmelodie, die nichts mit Tango zu tun hat. Alle verlassen die Tanzfläche und suchen sich einen neuen Partner. Und dadurch ist es sehr sozial. Also man tanzt ständig mit neuen Leuten, lernt neue Leute kennen. Eine sehr schöne Veranstaltung.
Also sehr kommunikativ, dieser Tanz. Und alle Milongas, die finden im historischen Saal der Gemeinnützigen in der Königstraße 5 statt, einer der schönsten Säle der Stadt Lübeck. Ich glaube, so circa 200 Quadratmeter groß, mit Parkettboden, dieser historische Saal, mitten im Herzen der Altstadt.
Ja, und Tango und Lübeck passen ja allein schon auch deswegen sehr gut zusammen, weil Tango gehört ja zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO und die Lübecker Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe, also insofern eine perfekte Verbindung.
Die Tango-Tage in Lübeck, die finden statt vom 14. bis 17. Mai. Am 13. Mai wird es so quasi eine kleine Eröffnung geben mit dem Film, den ihr euch da angucken könnt.
Sehr guter Film übrigens.
Ja, und alle Infos und wo ihr die Karten bekommt und wie ihr euch zu den Workshops anmeldet, das findet ihr im Netz. Sucht einfach unter Tango-Tage Lübeck, dann findet ihr alle Infos.
Und wir tanzen jetzt hier nochmal so richtig so ein bisschen durch den Flur, oder?
Und dann mal los.
So, an mit der Musik.
Wir freuen uns auf das 34. Brahms-Festival der Musikhochschule Lübeck. Vom 2. bis zum 10. Mai könnt ihr 30 Konzerte erleben und das beinahe unglaublich rund um die Uhr.
Genau. Und ich finde, die Bandbreite, die ist auf jeden Fall beeindruckend. Es gibt Sinfoniekonzerte, dann Themenkonzerte, Konzerte von klassischer bis zu zeitgenössischer Musik. Und die finden alle statt am Morgen, Mittag, Nachmittag und Abend und on top noch Improvisationen und die Brahms Night Lounges.
Das klingt für mich schon so spannend, geheimnisvoll. Night Lounge. Mhm. Das Festival hat dieses Jahr ein besonders schönes Motto. Es lautet Freiheit mit Ausrufezeichen. Wir sind hier in der Musikhochschule Lübeck mit dem Präsidenten der Musikhochschule, Herrn Professor Bernd Redmann. Moin, Herr Professor Redmann.
Moin.
Ein Bayer in Norddeutschland hat sich aber auch schon an Moin gewöhnt, ne?
Wie man sieht. Ich habe es ja gerade in den Mund genommen, ja.
Und kam flüssig über die Lippen. Und dieses Motto Freiheit des Brahms-Festivals, das ist ja eng mit der Stadtgeschichte Lübeck verknüpft. Denn vor 800 Jahren begann Lübecks Aufstieg zur Königin der Hanse. Und das hatte damit zu tun, dass Lübeck die Reichsfreiheitsrechte bekam und damit selbst bestimmen konnte und autonom auch handeln konnte. Und das ist ja ein schöner Bezug zur Musik, Professor Redmann.
Ja, an Lübeck kann man sehen, was Freiheit bedeutet, also was das für Kräfte freisetzt, kreative Kräfte, ökonomische Kräfte. Und wenn man so möchte, ist Lübeck das Langzeitexperiment für Freiheit. 800 Jahre, das ist ja ein riesiger Zeitraum. In der Zeit sind natürlich ganz andere Formen von Freiheiten auch entstanden. Individuelle Freiheitsrechte als Menschenrechte. Aber auch ideelle Freiheitsrechte, wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit, die Freiheit von Wissenschaft und Forschung, die Freiheit der Lehre an den Hochschulen und andere Formen von Freiheiten, die für uns selbstverständlich geworden sind. Zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir das ja in unseren Verfassungen in Europa eigentlich überall so erfasst. Im Moment merken wir, dass es vielleicht keine Selbstverständlichkeit für alle Zeiten ist, also dass es auch wieder sich ändern kann. Wir sehen es in den USA. Aber für uns als Musikhochschule ist natürlich Freiheit der Kunst und Freiheit der Lehre, der Wissenschaft, Forschung ganz essentiell. Und das ist die Luft, die wir atmen hier.
Also schönes Motto für das 34. Brahms-Festival.
Ja, und es geht beim Festival ja im weitesten Sinne um, ja, kann ich das so sagen, musikalische Wege auf der Suche nach Freiheit. Also wir hören ja nicht nur Werke von Brahms, wie man ja vermuten könnte bei einem Brahms-Festival, sondern es geht im Programm vor allen Dingen um die kreative Kraft der Freiheit. Und Sie haben sich die Freiheit genommen, mit den ersten Konzerten in der Kirche St. Jakobi schon um 8.30 Uhr anzufangen. Der Eintritt ist übrigens frei, wichtige Information.
Ja, schafft man ja fast noch vor der Arbeit dann.
So ist es ja auch gedacht. Also man kann in dieser Festivalwoche mit dem Brahms-Festival leben. Morgens anfangen und wenn man eine Mittagspause hat, in die Lunchtime-Konzerte gehen, bis zu den Late-Night-Konzerten, die Sie vorher schon erwähnt haben. Also für jede Tageszeit, für alle, die sich für Musik interessieren, ist da was dabei.
Also kurz vor der Arbeit nochmal so ein bisschen Brahms wegsnacken.
Es gibt übrigens insgesamt 14 Konzerte mit freiem Eintritt, auch für Brahms-Fans oder solche, die es werden wollen, die eher nachtaktiv sind. Da gibt es die Brahms Night Lounges im CVJM oder im Kammermusiksaal der Musikhochschule. Muss ich eigentlich jetzt Brahms-Fan sein oder viel über Brahms wissen? Oder kann ich die Freiheit der Musik auch so fühlen und genießen, wenn ich mich da noch nicht so intensiv mit auseinandergesetzt habe?
Da würde ich einfach sagen, Sie sollten Freiheitsfans sein. Also wenn man gerne etwas erleben möchte, das einen überrascht, das vielleicht auch ein Abenteuer darstellt, dann ist man da in allen Konzerten richtig. Denn das ist nicht nur unser Motto, sondern es ist auch unser Programm.
Spannend, also man kann da viel entdecken und ich höre schon, das Einzige, was ich mitbringen muss, ist eigentlich Neugier.
Das wäre die beste Eigenschaft, die man so reintragen sollte. Also ich glaube, man muss gar nichts wissen, einfach so ein offenes Interesse an Musik, an dem, was man da so erleben kann und hören kann, ist das richtige Mindset für unser Brahms-Festival.
Spannend. Und wir haben ja gerade von Abenteuern gesprochen und da habe ich ein schönes Abenteuer für euch. Ein ganz besonderes Konzert findet auch im mittelalterlichen Heiligen Geist Hospital statt. Und das ist etwas ganz Besonderes. Da wollen wir gleich auch nochmal hin und in die Probe hineinhören. Und die Projektleitung für dieses Konzert hat Frau Professorin Corinna Eickmeier. Das Konzert heißt Das Wispern der Freiheit. Der Titel, der ist irgendwie schon so, da will ich sofort hingehen. Und es soll eine Improvisation am Rande des Hörbaren werden. Frau Professorin Eickmeier, Sie spielen in diesem Konzert ja auch mit. Welche Instrumente kommen da zum Einsatz?
Ja, wir haben ein Ensemble hier an der Musikhochschule, das heißt das ICE. Das hat aber nichts mit dem Zug zu tun, sondern mit dem Instant Composing Ensemble.
Das kommt also nicht zu spät. Also.
Ja, manchmal kommt es vielleicht auch zu spät oder zu früh, aber wir sind eben ein Ensemble, wo es hauptsächlich um Improvisation geht und um auch Grenzen zwischen Improvisation und Komposition. Und aus diesem Ensemble sind die meisten Mitwirkenden in dem Konzert und wir haben auch noch mindestens zwei Gäste jetzt dazu eingeladen. Und da haben wir Gitarre, Schlagzeug, Querflöte, Geige, ich selber bin Cellistin, Harfe, ganz wichtig, haben wir dabei. Mehrere Schlagzeuger, die natürlich mit unterschiedlichen Instrumenten spielen werden, die aber auch die Wände des Heiligen Geist Hospitals vielleicht mit wispernden Klängen bespielen werden. Ja, das ist so das, was wir an Instrumentenvielfalt da haben.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, am Rande des Hörbaren zu musizieren?
Also eigentlich muss man sagen, wir haben im letzten Januar bei einer Werkstatt für aktuelle Musik ein Stück von Pauline Oliveros gespielt, das heißt Arctic Air. Und das hat auch diese Spielanweisung, dass es ganz am Rande des Hörbaren war. Das haben wir im großen Saal gespielt. Und letztendlich hat Herr Redmann uns da gehört und hat uns dann gefragt, ob wir nicht diese Idee Lust haben, in das Heiligen Geist Hospital in diese Kämmerchen mitzunehmen. Und bei diesem Stück ist eine ganz interessante Spielanweisung frei übersetzt, sage ich jetzt mal, heißt es: Spiele, was ist in deinem Ohr, und spiele, was ist außerhalb deines Ohrs. Und das inspiriert uns. Und in unserem Ohr haben wir vielleicht das Rauschen von unserem Blut oder manchmal ein bisschen den Herzschlag, was wir so hören können. Aber es könnten ja auch Ohrwürmer da drin sein.
Durchaus möglich,
ganz
ja.
Ganz klar, langsam anfangen zu wispern und sich in die Freiheit reinwispern. Außerhalb unseres Ohrs haben wir, wenn wir still sind, immer ganz viele Klänge. Es ist ja nie wirklich Stille da. Man hat immer irgendetwas, was klingt, wo man dann sich wispernd randoggen kann. Und wenn man selber einen Ton spielt, ist der ja auch außerhalb des Ohrs. Und dann kann der ja anfangen, oder ein Geräusch oder ein Zischen oder so, was ich dann auch in die Freiheit wispern kann. Das ist so die Idee, dass das eben in diesen kleinen Kabäuschen passiert und dann, ja, sich da rauswispert.
Spannend auf jeden
Fall. Ja, ich bin gespannt auf die Probe gleich. Dann ja. Hören wir uns das mal an.
Ja, wie
das
und zu wird. Den Kabäuschen, da erzählen wir gleich auch noch mehr. Mhm. Und jetzt gehen wir ins Heiligen Geist Hospital.
Ja, in der Nähe der Kirche St. Jakobi und hören uns die Probe an.
Ein erstes Wispern.
Und wir sind jetzt angekommen im Heiligen Geist Hospital. Das ist eines der bedeutendsten Bauwerke hier in der Stadt. aus dem 13. Jahrhundert, gebaut natürlich, wie das in Lübeck so üblich ist, aus Backsteinen. Und hier wird jetzt geprobt gleich für das Konzert am 7. Mai, das um 17 Uhr stattfindet. Ja, und da hören wir jetzt in die Probe rein. Das Besondere an diesem Konzert ist ja auch, dass es ein Wandelkonzert ist. Die Musikerinnen und Musiker, die spielen in den sogenannten Kabäuschen. Und das sind enge Holzkammern, müsst ihr euch so vorstellen, 6 bis 8 Quadratmeter groß, in denen früher überwiegend alte, hilfsbedürftige Menschen lebten. Und da ist gerade mal so Platz für ein Bett. Dann steht hier noch eine Kommode und ein Stuhl. Und in diesen Kabäuschen sitzt jeweils eine Musikerin oder ein Musiker. Und die Zuhörenden, die gehen dann hier an den einzelnen Kabäuschen vorbei.
Ja, und das ist wirklich eine ganz besondere Erfahrung, mit Musikerinnen und Musikern auf so engem Raum in diesem kleinen Kabäuschen zu stehen. Und so hört es sich eben an, wenn eine Harfe und ein Cello gemeinsam wispern. Und an der Harfe haben wir eben Maximilian Treller gehört. Er ist Student hier an der Musikhochschule Lübeck. Maximilian, das ist ja wahrscheinlich einer der ungewöhnlichsten Orte, an denen du jemals gespielt hast. Ich finde ja auch, die Wände strahlen hier sowas aus, die Jahrhunderte, in denen hier so viel passiert ist. Was hat das mit dir gemacht, hier zu spielen? Wie fühlt sich das an?
Ich finde, es fühlt sich ganz sonderbar an. Also man wird so richtig andächtig, in diesem uralten Gebäude zu spielen. Und es ist natürlich sehr besonders, es ist unfassbar eng. Mit Cello zusammen in so einem kleinen Räumchen zu spielen, das beschränkt einen schon körperlich. Man muss kreativ werden, wie man da zusammen spielt. Und auch der Klang verändert sich total. Es ist viel nahbarer und man muss echt aufpassen, wie laut man doch tatsächlich spielt.
Das soll ja wispern, ne?
Ja.
Ich fand das ganz interessant. Du bist ja mit deiner Harfe, die ja eine gewisse Größe hat, mit der Sackkarre hier angekommen. Und ich dachte, die Challenge ist, wie kriegt Maximilian jetzt seine Harfe in dieses Kabäuschen rein? Ne?
Ja, wir sind als Harfenisten gewohnt, die komischsten Wege zu fahren und komische Treppen. Und wir kommen jeden Tag an Herausforderungen, die wir sowieso meistern. Das war noch in Ordnung.
Ja, aber die Türen hier zu den Kabäuschen, die sind ja auch extrem niedrig. Und das ist wirklich so eng, diese 6 bis 8 Quadratmeter. Und ich war ja eben Zuhörerin dann. Und man ist mit dem Ohr so wirklich so ein bisschen durch die...
War noch in Ordnung.
Ja, aber die Türen hier zu den Kabäuschen, die sind ja auch extrem niedrig. Und das ist wirklich so eng, diese 6 bis 8 Quadratmeter. Und ich war ja eben Zuhörerin dann. Und man ist mit dem Ohr so wirklich so ein bisschen durch die Tür gegangen und wir haben euch da gelauscht. Das war spannend. Maximilian, erzähl doch mal, wie viele Stunden pro Tag übst du dann auf deiner Harfe?
Es gibt Tage, da muss man viel üben, besonders wenn man neue Stücke übt. Da bin ich schon bei mindestens 4 Stunden am Tag dabei. Und wenn ich nichts Neues machen muss, sondern nur noch es um Perfektionierung geht, reichen vielleicht manchmal 2 Stunden aus, wenn man sie gut nutzt. Und an manchen Tagen gar nicht.
Was machst du dann?
Dann übt er mit der Sackkarre durch Lübeck zu gehen und seine Harfe zu transportieren.
Nee. Maximilian, dann, wie sieht dein Ausgleich aus?
Ich schreibe eigene Stücke, ich improvisiere, ich arbeite an vielen Projekten oder einfach mal rausgehen, Eis essen.
Sehr schön. Also wenn ihr beim Eisessen einen Mann trefft mit einer Sackkarre, mit einem großen Gegenstand obendrauf, es könnte Maximilian sein, der mit seiner Harfe in der Stadt unterwegs ist. Vielen Dank, es war ein ganz besonderes Erlebnis, ganz toll.
Ja, vielen Dank euch.
Faszinierend ist ja wirklich, es ist das allererste Konzert, das hier in den Kabäuschen im Lübecker Heiligen Geist Hospital stattfindet. Premiere.
Das 34. Brahms-Festival der Musikhochschule Lübeck findet statt vom 2. bis zum 10. Mai. Und auch das Wandelkonzert hat übrigens freien Eintritt.
Ja, aber auch dafür müsst ihr euch anmelden, weil die Zahl der Zuhörenden begrenzt ist. Und wie das alles geht und alle weiteren Infos zum 34. Brahms-Festival findet ihr auf der Seite der Musikhochschule Lübeck. Und da bekommt ihr auch die Tickets. Im Mai sind wir in Lübeck schon mittendrin in den Draußentagen. An vielen Tagen geht der Frühling schon so ein bisschen über in den Frühsommer.
Genau, für solche Draußentage haben wir einen wirklich sehr, sehr schönen Tipp für euch. Ich sag nur so viel, leckerer Kaffee, köstliche und mit viel Liebe handgemachte Hefeschnecken und das alles mit dem perfekten einen Blick aufs Holstentor.
Und das bekommt ihr im Schneckenhaus. Das ist das Café in der Touristinformation am Holstentorplatz 1. Heute ist so ein toller, schöner Sonnentag schon. Da gehen wir auf die Terrasse dann gleich mal.
Auf jeden Fall. Das Herz des Schneckenhauses, das sind Anna und Amanda. Und Amanda ist hier gerade schwer beschäftigt natürlich, weil
richtig viel los.
Viele Leute wieder hier sind. Wir stehen jetzt hier mit Anna. Anna, es ist ja nicht untertrieben zu sagen, dass das Schneckenhaus für euch ja viel mehr ist als ein Job. Das ist schon, ihr lebt das richtig, ne?
Auf jeden Fall. Also es ist, fühlt sich nicht an, wie morgens zur Arbeit zu fahren, sondern einfach nach Hause zu einer Freundin. Und dann machen wir da unseren Tag zusammen und machen unsere Gäste glücklich und unsere Schneckis heiß. Und somit verbringen wir unsere Tage hier.
Das ist also kein Schneckenhaus, sondern ein Schneckenzuhause.
Richtig, genau. Gemütlich und klein und fein.
Ja. Und das merkt man auch, dass ihr hier wirklich mit Spaß und Freude dabei seid. Und deswegen kommen wir ja auch so gerne hierher. Wenn es jetzt wieder wärmer wird und die Sonne so richtig schön rauskommt, welche Schnecken gehen da dann besonders gut?
Die Leute mögen es dann eher fruchtig und leicht. Und jetzt momentan läuft auch die Apfel-Holunder-Schnecke super. Also es ist mal die erste, die ausverkauft ist, musste ich gerade schon nachlegen. Und dann wird es halt Kirsche und Beere sein. Und auf jeden Fall, die Zimtschnecke geht immer bei uns, auf jeden Fall die traditionelle. Aber ansonsten darf es eher fruchtig sein.
Wir stehen jetzt hier nämlich am Tresen und aufgebaut sind hier die Tabletts mit den Schnecken. Und heute ist ein süßer Tag. Die Herzhaften, die sind noch gut gefüllt da, aber die Süßen, die sind schon ziemlich geplündert.
Es gibt hier zum Beispiel die Bacon-Cheese-Schnecke, die sieht auch ganz lecker aus, mit dem Bacon oben drauf und so kleinen Cheese-Würfeln. Und wir lüften jetzt, wenn wir schon mal hier sind, ein großes Geheimnis. Und zwar wird es im Mai auch wieder, also zum Sommer hin, eine Special, ich nenne sie jetzt einfach mal Outdoor-Sonnenschein-Schnecke geben. Mhm. Welche wird das in diesem Jahr sein?
Die Zitronenschnecke haben wir uns ausgedacht.
Die gab es noch nie?
Gab es noch nie, genau. Die darf ich jetzt nochmal neu konzipieren und dann schauen wir mal.
Premiere. Und Anna, im Mai, die Schnecke des Monats, die habt ihr ja immer für jeden Monat im Jahr. Was ist die Schnecke im Mai? Was ist da das Special?
Das wird die Bärenschnecke sein. Das hat die Community per Instagram dann auch abgestimmt. Ne? Da haben wir immer eine Vorauswahl getroffen und dann stimmen die da online ab. Und dieses Mal ist es die Bärenschnecke geworden.
Interaktiver Genuss im Schneckenhaus.
Anna, irgendwas ist im Sommer doch noch, ne?
Genau, wir haben jetzt seit diesem Jahr ganz neu Do-it-yourself-Vanille-Eis. Machen wir hier tatsächlich vor Ort und selbst kreiert. Und
also das heißt, zu den die Schnecken backt ihr hier auch selber. Und jetzt machst du auch noch Vanille-Eis, macht ihr selber.
Genau, genau. Und dann gibt es immer eine Kugel Eis zur Schnecke dazu, mit einem ganz kleinen Aufpreis verbunden. Und dann kann man sich's hier richtig schmecken lassen.
Und ich denke, wir verraten ja nicht zu viel, Anna. Du hast ja italienische Wurzeln, also kann das mit dem Eis ja eigentlich nur gut gehen, ne?
Auf jeden Fall.
Gelato.
Ja. Freue mich schon auf den Sommer.
Ja, ich mich auch.
So, ihr seid hier busy. Es ist gerade Mittagszeit. Und wir gehen, denke ich, jetzt nochmal auf die Terrasse und trinken hier unseren Milchkaffee draußen.
Ja, der schon sehr schön dampfend hier vor uns steht. Mit Kakao obendrauf.
Na dann, viel Spaß noch.
Danke.
Danke.
So, und wir sitzen jetzt hier auf der Außenterrasse unter grünen Sonnenschirmen, auf grünen und gelben Stühlen. Und auf allen Tischen stehen so kleine Töpfe mit Rosmarin und Thymian.
Und ich kann von hier aus, da wo wir jetzt gerade sitzen, sogar den goldenen Schriftzug über dem Torbogen des Holstentors lesen. Da steht Concordia Domi Foris Pax. Aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet das Eintracht innen, Friede außen.
Und ich fühle mich hier auch gerade so ganz friedlich und ich glaube, so wie uns geht es auch anderen Gästinnen, die hier gerade ihren Kaffee und ihre Schnecke genießen. Und die sprechen wir jetzt einfach mal an, oder?
Ja, machen wir.
Moin, wir sind Bettina und Christian. Wer seid ihr?
Ich bin Nina.
Und ich bin Melanie.
Und wir würden von euch gerne wissen, seid ihr jetzt durch Zufall hier oder so ab und an so eine regelmäßige Gästin hier?
Also ich bin dann und wann mal hier, weil ich es hier sehr schön finde. Es gibt tolle Angebote hier auch zu kaufen. Sachen, die man eigentlich nicht braucht, aber trotzdem gerne haben möchte.
Also, so ein bisschen Firlefanz, ne?
Genau, scheint ein guter Einkäufer unterwegs zu sein. Das sind immer interessante Sachen. Und ja, und das Kuchen- und Tortenangebot, das finde ich ja auch sehr schön. Also. Und es liegt ja auch günstig.
Es ist ein wunderschöner Blick. Ja, wunderschön hier. Immer wieder empfehlenswert.
Und wir sehen ja, ihr beiden habt euch auch entschieden für die Hefeschnecken, ne?
Ja, aber herzhaft zum Mittagessen, ne?
Was habt ihr da drauf? Getrocknete Tomate, Oliven oder Pinienkerne sehe ich, glaube ich, auch noch, ne?
Ja, ja. Können wir jetzt noch nicht beurteilen, aber gut sieht's aus.
Was esst ihr denn normalerweise hier?
Ja, die Zimtschnecken, ne? Die haben uns hergeführt, das erste Mal. Ja.
Bei dir auch?
Ja, kann man auch sagen. Aber ich probiere immer gerne mal was anderes.
Ich schließe jetzt daraus, dass ihr beide hier in Lübeck lebt, oder?
Korrekt.
Ich nicht. Ich lebe in Bad Schwartau, aber das ist ja quasi ums Eck. Ne? Aber ich fahre ja oft mit dem Fahrrad von der Arbeit aus dran vorbei. Deswegen liegt es so auf meinem Weg.
Und ihr habt jetzt hier heute so ein bisschen heute Mittag so ein Freundinnen-Treff. Und ihr plant ja, glaube ich, auch noch irgendwas Schönes für Freunde,
irgendwas,
oder?
Hackt ihr, glaube ich, aus,
ja,
ne?
Ja, das machen wir. Aber das ist noch unter Verschluss.
Streng geheim.
Wir können nur eins sagen, es sind vier Freunde, die dieses Jahr 60 werden.
Ah, ich ahne schon, worauf es hinausläuft.
Wir können was einfallen lassen.
Ja, im Schneckenhaus hat man immer gute Ideen, glaube ich, auf jeden Fall.
Ja, dann lasst euch die Schnecken schmecken.
Ja, und hoffentlich fällt euch was Gutes ein.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
Schönen Tag noch.
Ebenso, ciao.
Ciao.
Wir sind jetzt hier im Günter-Grass-Haus. Eigentlich, aber eigentlich befinden wir uns auch so ein bisschen gleichzeitig in Mullewapp, also innerlich sowieso, und ihr werdet schon sehen, später auch physisch. Denn hier könnt ihr eine neue Ausstellung über den deutschen Schriftsteller, Kinderbuchautor und Illustrator Helme Heine erleben.
Ja, seine Bücher, die wurden in 35 Sprachen übersetzt, haben sich über 25 Millionen Mal verkauft und weltberühmt wurde Helme Heine 1982 als Kinderbuchautor mit dem Buch Freunde. Und ihr kennt ihn bestimmt auch als Zeichner des süßen kleinen Gründrachen Tabaluga, den er für Peter Maffay illustriert hat.
Ja, das Helme Heine-Werk war aber noch wesentlich vielfältiger. Und das könnt ihr jetzt in dieser Ausstellung sehen. Sie läuft noch bis zum 10. Januar 2027 und sie heißt Helme Heine, es war einmal.
Es geht unter anderem auch um aktuelle gesellschaftspolitische Themen wie Klimawandel, Frieden und Demokratie, Migration, aber auch Geschlechtergerechtigkeit und sogar künstliche Intelligenz. Und bei uns sind jetzt der Kurator der Ausstellung Karl Manzey, Volontär hier im Günter-Grass-Haus, und der Direktor des Hauses, Dr. Jörg Philipp Thomser. Moin.
Moin. Moin.
Helme Heine lebte ja seit 1990 in Neuseeland. Dort ist er im November vergangenen Jahres im Alter von 84 Jahren gestorben. Sie haben ihn im Sommer 2025 im bayerischen Pruttingen getroffen. Wie haben Sie ihn da erlebt? Was war er für ein Mensch? Herr Thomser.
Ja, ich habe ihn sogar ein Jahr vorher noch kennenlernen dürfen, weil ich ein ganz großer Helme-Heine-Fan bin. Hat mir das sehr viel bedeutet, auch diese persönliche Zusammenarbeit mit ihm zu pflegen. Er hat ja für das Günter-Grass-Haus eine ganz wunderbare Freunde-Grafik gestaltet, die den dicken Waldemar, Franz von Hahn und Johnny Mauser zeigen, die eben auch einen Blechtrommel oder einen Butt bei sich führen. Und diese Begegnung war unglaublich, denn wir haben so viel miteinander geredet, dass wir tatsächlich vergessen haben, in dem Café, in dem wir saßen, zu bezahlen. Und einfach gegangen sind, weil wir gar nicht mehr aufhörten. Ich musste dringend zum Zug. Und
kriminell durch Kunst.
Ja, aber er ist dann einen Tag später hingefahren.
Und die Bedienung hat gar nichts gesagt? Die hat sie einfach ziehen lassen?
Die hat es nicht mitbekommen. Wir saßen natürlich in Bayern bei schönstem Sonnenschein draußen und dann sind wir gegangen, haben weitergeredet, waren wirklich in einer anderen Welt. Und dann habe ich aber im Zug ihn noch angerufen und gesagt, Mensch, wir haben vergessen. Und einen Tag später hat er dann da natürlich die Rechnung bezahlt, ja.
Also das hört sich ja so an, als ob er auch im hohen Alter noch sehr aktiv und interessiert und an Menschen auch interessiert war, oder?
Ja, absolut. Also ich habe ihn auch, habt ihr die Begegnung auch eine ganz, ganz schöne Erinnerung. Also wir sind ja im Oktober zu ihm gefahren, nach Pruttingen, zu ihm in sein Haus und wurden da ganz, ganz warm empfangen von ihm und seiner Frau Gisela von Radowitz. Und erst irgendwie natürlich ein bisschen geredet. Es ging um die Ausstellung, es ging um ein paar andere Themen. Und dann ging es aber auch ganz viel um seine Kunst und um seine die Themen, die er in seiner Kunst behandelt hat. Ja, also da ging es um ganz spannende Einblicke, die er uns gegeben hat, wie er illustriert, wie er schreibt, wie er malt. Und ich fand es total beeindruckend, wie er das uns alles erzählt hat und wie neugierig er aber auch war auf das, was wir vorhatten und wie offen und wie vertrauensvoll er uns gegenüber auch war. Also wir haben dann auch darüber geredet, wie die Bilder gehängt werden sollen, welche Wandfarben und so weiter, haben ihn gefragt, was er dazu denkt und da war er so, ja, das ist dann überlässt er uns. Also er stellt uns die Bilder bereit. Er freut sich, wenn die Wand irgendwie farbenfroh sind. Aber er vertraut uns da, dass wir das gut hängen. Und das fand ich ganz beeindruckend und auch schön, dass er da auch in seiner Situation für uns so, ja, so offen war.
Also die Ausstellung, das höre ich jetzt raus, die ist natürlich dann mit ihm noch zusammen entstanden, zu seinen Lebzeiten.
Helmer Heine hat ja immer gesagt, ich weiß, dass meine Lebenszeit begrenzt ist. Dafür bin ich dankbar, denn sie lässt mich bewusster leben. Oder er hat auch gesagt, ich weiß, dass alles Leben aus Sternenstaub entstand. Und der Tod wird diesen Prozess nicht beenden. Haben Sie das gespürt, so diese Gelassenheit? Er wusste ja schon, dass er schwer krank war, dem Tod gegenüber. Oder war diese Stimmung gar nicht präsent bei diesen Treffen?
Nee, da war sie tatsächlich gar nicht präsent, aber natürlich Menschen, die über 80 sind, reflektieren sicherlich stärker als andere über das Lebensende. Ich glaube, er wusste, dass sein Werk in seinen Büchern weiterlebt und auch in den Köpfen seiner teilweise sehr jungen Leserinnen und Leser, und er war sehr gelassen und in sich ruhend. Das imponiert mir immer wieder zu sehen, dass Künstler dann sehr auch loslassen können, wie wir eben schon angedeutet haben. Und das war bei Helmer Heine auf jeden Fall auch der Fall.
In der Ausstellung sind Zeichnungen zu sehen mit direktem Bezug zu Lübeck, zu Günter Grass, aber auch zu Thomas Mann. Sie heißen dann zum Beispiel der Butt am Haken, die Freunde mit dem Blechtrommler, die Freunde vom Holzentor oder Promi-Treff. Da ist zu sehen Günter Grass mit Blechtrommel und Thomas Mann vor dem Holzentor. Die hat er für das Günter Grass-Haus angefertigt. Wann sind diese Arbeiten dann entstanden und wie hat sich die Zusammenarbeit ergeben? Haben Sie gesagt, zeichnen Sie doch bitte für uns? Oder wie war das?
Ja, wir hatten ihn schon zur damaligen Fußballausstellung angefragt, ob er nicht Lust hätte, mal eine Sonderedition fürs Grasshaus zu machen. Daraus sind dann eben diese Lübecker Freunde entstanden mit Grasutensilien. Und dann hatte ich die Idee, eine Ausstellung über Helmer Heine zu zeigen. Da hat er sofort sehr positiv drauf reagiert. Und dann hatten wir immer wieder mit Zeitverschiebung, ja, wegen der Entfernung Neuseeland, Deutschland, korrespondiert per E-Mail, und dann sagte er, dass ihn das Thema doch packt und er auch sich vorstellen könnte, eigene Entwürfe zu erstellen zur Ausstellung. Auch das Plakatmotiv hat er gestaltet, auch sich den Titel überlegt, den ich großartig finde, weil der so wunderbar auch zu Günter Grass und dem Günter Grass-Haus passt. Es war einmal, also dieses Märchenhafte, was ja auch Grass-Literatur auszeichnet zum Teil. Und das ist natürlich für uns ein Traum als Museum, dass dann die Künstler nicht nur einfach ihre vorhandenen, existierenden Arbeiten ausleihen, sondern wirklich was ganz Neues schaffen. Und das wird für Lübeck natürlich auch besondere Öffentlichkeit hervorrufen, weil es eine besondere Ehre ist, dass ein so großer Künstler so tolle Bilder auch zu Grass und Lübeck malt.
Sie haben jetzt eben schon die beiden Gemeinsamkeiten zwischen den Künstlern aufgezeichnet. Ich frage mich da gerade, kannten die sich, Grass und Heine?
Nee, Grass und Heine haben sich nie persönlich getroffen, aber Helmer Heine war ein Bewunderer von Günter Grass, und das zeigt sich auch in dem, was er einmal über Günter Grass gesagt hat. Er hat gesagt, Günter Grass ist für mich ein großer Märchenerzähler, und sagt dann quasi, welche Tiere alle in seinen Büchern vorkommen und dass die auch am Leben sind, ne? Also es ist ein sprechender Fisch, es sind Amazonen, die dort sind, und das ist ähnlich zu den Büchern von Helme Heine. Also bei ihm sind es ja auch Tiere, die die Rolle spielen. Gleichzeitig hat er auch gesagt, okay, es gibt aber einen Unterschied bei Günter Grass, da enden die Bücher meist in der Apokalypse. Und das ist ein Unterschied zu meinen Büchern, die sich mit einem Lächeln verabschieden. Und aber dass Günter Grass oder Menschen wie Günter Grass gelebt und geschrieben haben, das sei wunderbar, hat Helme Heine gesagt. Und das fand ich sehr berührend und auch so toll, ihn dann jetzt hier in unserem Haus eben auszustellen, wo man merkt, okay, da gibt's einfach die Verbindung zwischen den Künstlern.
Bis auf das Buch Die Mullewab-Apokalypse. Das gab es natürlich gar nicht, aber vielleicht hätte er das ja noch geschrieben. Helme Heine hat selber gesagt, dass man Kindern ernste Themen nicht zumuten kann. Das sei Unsinn. Er hat es abgelehnt, nur für Kinder zu schreiben. Er sah sich selbst, hat er einmal gesagt, als Übersetzer komplizierter Dinge. Und seine Arbeiten haben ja auch oft diese zwei Ebenen. Also, dass man als Erwachsener sich darüber amüsiert, über irgendwas, was Kinder noch gar nicht verstehen. Die finden es aber auch komisch aus anderen Gründen.
Wir haben jetzt schon so ein bisschen über die Figuren gesprochen von Helme Heine. Er brauchte ja teilweise Jahre, um die zu entwickeln. Er sagte, das sei wie so ein Reifungsprozess von Sauerkraut. Also ich weiß jetzt nicht, ob Sauerkraut Jahre braucht, aber
das ist ein spezieller Sauerkraut, ja, wahrscheinlich Spezialist.
Und zu seinen Figuren, er dachte sich immer Details aus, die im Buch dann aber gar nicht vorkommen. Zum Beispiel, welche Musik würde die Figur hören oder welche Bücher würde sie lesen? Und er sagte, erst mit all diesen Facetten könnte er sie beim Malen lebendig werden lassen. Und dazu gehört natürlich auch sein typischer Humor. Herr Thomser, wie würden Sie seinen Humor beschreiben?
Ich glaube, man kann ihn gar nicht beschreiben, weil man die Texte selber lesen muss und die Bilder sich ansehen muss. Ich finde diesen Humor sehr warmherzig. Es ist nicht so, dass er seine Figuren bloßstellt, sondern dass er seine Figuren liebt. Es gibt ja zum Beispiel auch die Serie Sauerkraut. Das ist so eine Persiflage, wenn man so will, auf ein deutsches Dorf. Und da gibt's auch teilweise Figuren, die nicht so sympathisch sind, aber die er doch immer mit liebevollem Blick auch gestaltet hat. Das ist das eine. Das ist vor allen Dingen im Kinderbuchbereich so. Aber dann zeigt diese Ausstellung ja eben wirklich sehr satirische, bissige, neue Bilder auch, die er über den Zustand unseres Planeten gestaltet hat und unsere Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und da lernt man Helme Heine wirklich nochmal von einer ganz neuen Seite kennen, dass einem zum Teil das Lachen im Halse stecken bleibt, weil es so treffend beschrieben wurde, was uns gerade alle in Atem hält weltweit.
Es ist aber auch eine Ausstellung, die man sich nicht nur ansieht, sondern die man auch physisch erleben kann. Man kann die Welt von Helme Heine tatsächlich betreten. Es wurden weder Mühen noch Kosten gescheut und aus Holz ein Mullewab-Dorf gebaut, inspiriert von seiner gleichnamigen Kinderbuchreihe.
Die Ausstellung Helme Heine, es war einmal, könnt ihr hier im Günter-Grass-Haus noch bis zum 10. Januar sehen. Die Lübecker Altstadt ist ja weltberühmt, auch wegen ihrer Quartiere auf der Altstadtinsel, zu denen das Seefahrerviertel gehört.
Ja, und hier im historischen Seefahrerviertel wird zum fünften Mal das Hanse-Kulturfestival gefeiert. Vom 5. bis zum 7. Juni rund um den Koberg, die Kirche St. Jakobi bis runter zur Untertrave.
Und wir wollen das Viertel schon mal ein bisschen erkunden mit einem Mann, der sich hier besonders gut auskennt. Das ist Burkhard Schöß. Moin Burkhard, schön, dass du Zeit hast heute.
Moin Bettina, ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
Na klar. Und mit dir kann man dieses Viertel ja auf einer Tour entdecken. Burkhard, das Seefahrerviertel heißt ja so, weil hier früher jede Menge Seefahrer unterwegs waren. Wie muss man sich das vorstellen? Was war das für eine Atmosphäre damals?
Naja, Lübeck ist ja die Königin der Hanse und natürlich lebte Lübeck von der Seefahrt. Denn man war wie die Spinne im Netz des gesamten Ostseehandels. Hier wurden Waren angelandet, hier wurden Waren verschifft und pro Jahr zu Spitzenzeiten mehr als 3000 Schiffe. Das ist schon mal eine Größenordnung. Und das Seefahrerviertel, das zeichnet sich natürlich dadurch aus, hier wohnten nicht die reichen Leute wie im Kaufmannsviertel. Hier ist es alles etwas bescheidener. Aber alles, was mit dem Thema Seefahrt zu tun hat, das findet man im Grunde genommen hier.
Zum Beispiel, was waren das für Berufe?
Das waren natürlich die Matrosen. Das waren dann auch Packer, Träger, das waren die Reeper, das sind die, die die Seile machen für die Schiffe. Dann die Menschen, die mit dem Teer gearbeitet haben, weil diese Seile, die wurden ja mit Teer versehen, um die Schiffe dann dicht zu bekommen. Natürlich gab es hier auch Brauer, Bier wurde getrunken.
Es war ja auch so, dass die Seefahrer gar nicht an Bord kochen durften, natürlich um Brände zu vermeiden. Gab es dann hier besonders viele Garküchen oder Kneipen vielleicht auch?
Ja, also indem man so ein bisschen was zu essen bekam, wenn man das an Bord nicht durfte kochen.
Ja, natürlich. Kneipen und was zu essen, das musste natürlich zur Verfügung gestellt werden. Du sagtest, es ist richtig, Bettina, es durfte an Bord nicht gekocht werden wegen der Feuergefahr. Und deshalb gab es die sogenannten Garbereiter. Und wir haben tatsächlich in der Engelsgrube noch den Garbereitergang. Das McDonald's des Mittelalters, wenn man so will. Nicht? Die haben halt die Schiffsbesatzung entsprechend versorgt.
Also und haben die das dann, das Essen an Bord, also an Schiff gebracht, oder kamen die Seeleute dann zu diesen Garküchen?
Das ist ein deutliches sowohl als auch. Es wurde zum Teil an Bord gebracht, zum anderen gab es aber auch Stände, wo sich dann die Schiffsmannschaften entsprechend mit Essen versorgen konnten.
Es gibt ja hier auch charakteristische Bauten im Seefahrerviertel. Eine davon ist zum Beispiel die Kirche St. Jakobi. Man sagt ja auch, das ist die Seefahrerkirche, oder?
Ja, die Kirche St. Jakobi, weltberühmt und Gott sei Dank, auch während des Zweiten Weltkrieges von Bomben verschont geblieben, ist die Kirche der Seefahrer und der Fischer. Und diese Kirche ist schon sehr besonders, denn es ist die Kirche der Orgeln. Wir haben dort Orgeln aus dem 15. und 16. Jahrhundert wunderbar erhalten geblieben und nicht zu vergessen, wir haben dort die Pamir-Kapelle und die Kirche St. Jakobi ist die Gedenkstätte der deutschen Seeschifffahrt wegen dieser Pamir-Kapelle, wo die Geschichte aufgezeichnet ist, beziehungsweise wo eben auch ein zerschlagenes Rettungsboot der Pamir heute noch zu besichtigen ist.
Burkhard, wenn ich hier im Viertel unterwegs bin, was sollte ich mir auf jeden Fall noch angucken?
Du solltest auf jeden Fall einen Blick in die Schiffergesellschaft vornehmen oder dort auch essen, denn du sitzt dort in den auf Bänken. Das sind alte Schiffsplanken, von der Decke, da hängen Schiffsmodelle, da gibt es Wandgemälde. Also das ist schon wirklich ein ganz, ganz besonderes Ambiente, ganz, ganz, ganz tolles Flair. Und jeder, der Rang und Namen hat, Lübeck besucht, der wird natürlich auch in die Schiffergesellschaft einladen, unter anderem auch König Charles III. Von England.
Wow.
Also kann man noch so ein bisschen Royal Highness gucken und ja, erfahren.
Wenn das kein Grund ist, dahin zu gehen.
Burkhard, du bist ja beruflich mit deinen Touren hier viel im Viertel unterwegs und kriegst ja auch so wunderbar den Flair mit und die Atmosphäre. So, aus deiner Sicht, was macht dieses Seefahrerviertel heute so lebenswert und auch attraktiv?
Ich empfinde es total entspannt, dort durchzulaufen, auch wenn es klein und beschaulich ist. Es ist wirklich eine unglaubliche Ruhe, die dieses Viertel ausstrahlt und gleichzeitig diesen Charme. Und dieser Blick in die Vergangenheit, den man vornehmen kann, das macht es in meinen Augen wirklich zu einem der Hotspots, die man in Lübeck unbedingt gesehen haben muss.
Und wenn ihr mehr über das Seefahrerviertel erfahren möchtet, könnt ihr eine Tour mit Burkhard machen, so wie wir das heute gemacht haben. Und die könnt ihr buchen auf der Seite von Lübeck Tourismus, www.lübeck-tourismus.de, in der Rubrik Erlebnisse buchen. Burkhard, du hattest das Thema Bier ja schon mal angerissen und das interessiert mich ja jetzt. Brauereien hier im Seefahrerviertel.
Du bist doch gar kein Biertrinker.
Es interessiert mich trotzdem. Ich finde es einfach interessant. Wie viele Brauereien gab es denn hier so ungefähr und wie lief das damals ab? Wie wurde hier gebraut?
Lübeck war eines der Brauhäuser der Hanse und natürlich auch im Seefahrerviertel, und da wurde ja auch relativ viel Bier getrunken, gab es Brauereien. Wir hatten im Mittelalter 180 Brauereien, 60 für den Eigenbedarf, 120 für den Export. Und wir haben hier viele, viele tolle, unterschiedliche Biere gebraut, sogar das Kinder- und Altenbier. Das war mehr oder weniger alkoholfrei, nur um das hier mal vorwegzuschicken, nicht?
Also das gab es schon damals, Bier Zero, das wurde schon damals getrunken.
Ja, dann gab es das Bier für die ärmere Bevölkerung, das Dünnbier, das hatte so 2%, das Normalbier war so bei 4%. Und dann gab es aber auch richtige, wie soll ich sagen, oder schöne Biere mit relativ viel Alkohol, Bockbiere, Doppelbockbiere. Und das stärkste Bier, was wir hier gebraut haben, das war das Kapitänsbier. Das hatte 17%.
Ja, wie kam denn der Kapitän nachher aus dem Hafen raus, dann, wenn er das getrunken hatte? Ja,
einen Tag später, ne?
Ich denke auch, er wird mit Sicherheit nicht volltrunken die Trave runtergesegelt sein. Das hätte sicherlich zu Mast- und Schotbruch geführt.
Ja, und Bier gibt es ja mit Sicherheit auch auf dem Hanse Kulturfestival. Und da schließt sich dann der Kreis, ne?
Ja, aber nicht nur. Da gibt es natürlich jede Menge Kulinarik und ganz viel Kultur, Musik, Kunsthandwerk und vieles mehr. Gänge und Gassen und Plätze hier, die werden dann zur öffentlichen Bühne, zur großen lebendigen Bühne. Und die Menschen, die hier leben, die organisieren und gestalten dieses Fest mit. Die wollen wir besuchen, einige von ihnen. Zum Beispiel Christine Goddemeier. Sie lebt in der kleinen Burgstraße. Vielen Dank, dass du uns das so schön hier gezeigt hast, Burkhard.
Wir Lübecker freuen uns wirklich, wenn ganz, ganz viele Gäste zum Hanse-Kulturfestival kommen und Lübeck besuchen. Das Vergnügen lag auf meiner Seite. Auch euch vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, das ist hanseatische Höflichkeit, ne?
Genau. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zu Christine.
Und wir sind angekommen in der kleinen Burgstraße bei Christine und jetzt klingeln wir mal hier.
Moin, Christine.
Hallo, kommt rein, willkommen.
Ja. Dankeschön.
Christine, was als allererstes auffällt, das ist aber wirklich ein sehr, sehr schönes Haus.
Das stimmt, finden wir auch.
Und ich glaube, es stammt ja sogar 14. Jahrhundert, so aus dem Jahr circa 1350, oder?
Richtig, genau. Also die Ursprünge, der Keller und genau, der Dachboden, da sieht man das alte, alte Holz noch, die sind wirklich uralt. Es haben natürlich ein paar Veränderungen stattgefunden, die letzten durch uns, aber genau, wir wohnen hier sehr historisch.
Typisch Lübeck.
Ja.
Gelebte Geschichte.
Ja, ich würde hier sofort einziehen. Christine, ihr macht ja auch mit beim Hanse-Kulturfestival. Was habt ihr euch denn ausgedacht?
Ja, wir werden zwei Sachen anbieten. Einmal tagsüber ein Süßwarenkontor, damit unter anderem meine Kinder auf ihre Kosten kommen, aber auch andere Kinder.
Also so Kuchen und was Süßes, Gebäck.
Genau, abgepackte Süßigkeiten, Lollis, also alles, was das Kinder- oder auch Erwachsenenherz begehrt, zumindest meins manchmal. Und damit die Erwachsenen auf die Kosten aber auch kommen, da haben wir abends zur blauen Stunde eine Weinbar. Direkt vor dem Haus mit ganz viel Gartenmöbeln und so weiter. Und da machen wir dann eben eine Weinbar zur blauen Stunde.
Zur blauen Stunde dann eine Weinlounge hier in der Gasse direkt vor eurer Haustür. Prima, hört sich super an.
Das stelle ich mir sehr gemütlich vor. Und vor allen Dingen kann man dann ja als Gast mit den Lübeckerinnen und Lübeckern, also mit euch, feiern.
Ganz genau. Wenn man besonders nett ist, kriegt man auch noch eine Hausführung.
Was ich nur sehr empfehlen kann. Ja.
Christine, warum machst du mit? Also was ist so dein Beweggrund?
Also ich finde das Hanse Kulturfestival ein großartiges Format. Ich habe auch schon ganz vielen Freunden, die nicht in Lübeck wohnen, Bescheid gesagt, dass sie unbedingt an dem Wochenende kommen müssen. Und wir machen super gerne mit, weil das einfach dieser ganz, ganz persönliche Touch ist. Den, glaube ich, sonst kein Straßenfestival hat. Zumindest kenne ich es nicht.
Wir drücken die Daumen, Christine, dass alles so läuft, wie ihr euch das vorgenommen habt.
Vielen Dank.
Und wir sind jetzt mit einem weiteren Anwohner verabredet, mit Bernd Möller. Gehen jetzt mal hier durch das Gartentor. Und er wartet auch schon auf uns in diesem wunderschönen kleinen Vorgarten. Moin, wir sind Bettina und Christian.
Ja, Bernd, moin.
Ja, moin Bernd, ist ja ein schöner Vorgarten hier bei dir. Schön mit den Frühlingsblühen, die Kletterrose auch schon an der Wand. Ja, sieht top aus hier bei dir.
Ja, das ist haben wir 2001 als Ruine gekauft hier und bis 2003 saniert und sind dann ein bisschen noch in die Baustelle mit unseren Kindern damals eingezogen, so wie viele hier in der Gegend und in der Straße. Und wir sind eigentlich sehr, sehr glücklich, dass wir hier die zweitschönste Straße in der Lübecker Innenstadt mitbesetzen dürfen.
Ja. Im Walter-Lohberg. Bernd, was macht ihr für das Hanse Kulturfestival? Welche Aktion?
Also wir haben uns im Wesentlichen auf die Kinder kapriziert. Wir wollen Außenspiele machen, so zwischen Mölki und Wikingerschach und Geschicklichkeitsspiele. Und
Mölki? Was ist denn Mölki?
Kennst du nicht?
Nee,
Mölki nicht. Mölki ist ein Wurfspiel und wir machen noch so Geschicklichkeitsspiele wie Bälle in eine Lochwand oder so etwas ziehen.
Und Bernd, warum habt ihr euch entschlossen, warum habt ihr gesagt, wir feiern nicht einfach nur, sondern wir beteiligen uns da auch am Hanse Kulturfestival?
Das ist hier im Laufe der Jahre eine gewisse Straßengemeinschaft entstanden. Man kennt sich hier, man passt aufeinander auf, Nachbarschaft funktioniert, man hilft sich mit Baugeräten, was weiß ich was. Und da dachten wir, ach, wir sind jetzt eigentlich stark genug und genügend auch von der Zahl her, um hier auch mal was auf die Beine zu stellen. Und wir wollen auch europäische, internationale Gebäcke auf dem, sozusagen auf die Straße bringen. Wir wollen ja hier die eine Seite komplett vom Parkverkehr freiräumen und kriegen wahrscheinlich die dann auch genehmigt, die Straßenräumung bzw. die Freiheit hier, Stühle und Tische aufzustellen. Und wir wollen dann auch so ein bisschen so eine Ruhezone schaffen.
Perfekt. Gelebte Nachbarschaft hier in Lübeck. Hört sich sehr gut an, was ihr plant, Bernd.
Ja,
gutes Gelingen.
Ja, und als Besucherinnen und Besucher könnt ihr da einsteigen in diese Straßengemeinschaft.
Ja, wir wollen auch, es gibt ja mindestens 8 denkmalgeschützte Häuser hier. Also wir wollen ein bisschen die Geschichte der Straße erläutern auf so Stelltafeln oder auf so Farbwänden und so weiter. Und die Geschichte der zumindest der denkmalgeschützten und in die Denkmalliste eingetragenen Häuser auch ein bisschen präsentieren.
Super Idee, schön, dass ihr dabei seid.
Und wir haben es ja am Anfang schon gesagt, das Hanse Kulturfestival findet statt vom 5. bis zum 7. Juni. Der Koberg zum Beispiel wird mit 3 Bühnenflächen zur großen Manege voller zauberhafter Aufführungen zum Staunen und Wundern mit Artistik, mit Tanz, Zirkus, Akrobatik, Feuer und anderer Straßenkunst.
Oder am Hansekai könnt ihr ein spannendes Hafenprogramm erleben. Auf den Museumsschiffen, im Museumshafen mit Kinderprogramm und Mittelaltermarkt. Und alle Infos dazu zum Hanse Kulturfestival findet ihr unter www.luebeck-tourismus.de. Das war Lübeck Zwischentöne im Mai.
Und ihr hört uns wieder pünktlich mit einer neuen Episode am 1. Juni.
Und wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch weiter und abonniert uns.
Ja, gute Idee. Und bis dahin bleibt neugierig und bis bald in Lübeck.
Tschüss.
Tschüss.